Hallo und herzlich willkommen zur 144. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Seit der letzten Folge hat's eine kleine Weile gedauert und diese Folge wird mal wieder eine längere Folge. Und das liegt daran, dass es um einen Sammelband geht. Also eine Sammlung von Kurzgeschichten der bekannten Kriminalautorin, aber mit Kurzgeschichten, die gar nicht so viel mit Krimi zu tun haben. So langsam versammelt der Collins Verlag, also Agatha Christies Hausverlag, all die Kurzgeschichten, die vor allem in den 20ern in bekannten und abgelegenen Zeitungen und Zeitschriften erschienen sind, und veröffentlicht sie in Buchform. Das ist natürlich vor allem für die später dazugekommenen Fans, und davon gab es ja mehr und mehr, für die ist das so, als ob sie ganz neue Geschichten ihrer Lieblingsautorin serviert bekommen. Und das war dann spannend, weil die waren so ganz anders als die Dinge, die Agatha Christie eigentlich 1934 veröffentlichte. Der Sammelband, um den es heute geht, The Listerdale Mystery, erscheint im Juni 1934. Wie The Hound of Death, nur wenig früher erschienen, enthält der Band kaum Kriminalgeschichten. Aber ansonsten keine übernatürlichen, das wäre The Hound of Death, sondern vor allem humorvolle Geschichten. Insofern also nicht weniger unrealistisch. Aber bei Agatha Christie haben wir ja eigentlich nie so eine radikal realistische Schreibweise. Etliche dieser Geschichten sind zu Weihnachten erschienen und sie passen sich in diese Stimmung ein. Nette, leichte, gemütliche Geschichten, die an das Gute im Menschen und ein Happy End glauben. Und wenn man einige dieser Geschichten auf einen gemeinsamen Nenner bringen soll, dann wäre es dieser. Junger Mann, der nicht so genau weiß, was er mit sich und mit seinem Leben anfangen soll, gerät in ein haarsträubendes Abenteuer und hat am Ende die Liebe seines Lebens gefunden oder doch zumindest gesichert. Aber wer wirklich will, der wird Widerhaken entdecken. In manchen Geschichten ist das völlig klar, das sind böse Geschichten. Aber auch in den anderen verbirgt sich unter etlicher Zuckerwatte oder Kuschelwolle doch einiges an Haken und Ösen. Etwa, wenn Agatha Christie Klischees so sehr zuspitzt, dass es eigentlich nur ironisch gemeint sein kann und sie diese Klischees dadurch ad absurdum führt. Ich habe für diese Folge alle Geschichten noch einmal hintereinander gelesen. Und deshalb hat es etwas länger gedauert. Und dabei ist mir immer noch das eine oder andere dazu eingefallen. Deshalb sind die Beschreibungen der Geschichten zwar kürzer, aber manchmal so ein bisschen unterschiedlich wie das, was ich in den einzelnen Folgen erzähle, die ich ja zum Teil vor etlichen Jahren aufgenommen habe. Aber in den Shownotes finden sich nicht nur die Angaben zur erstmaligen Veröffentlichung der Geschichten, sondern auch zu den Folgen, in denen ich diese Geschichten einzeln schon behandelt habe. Aber, Spoiler, ich habe die nochmalige Lektüre auf keinen Fall bereut. Die erste Geschichte gibt dem Sammelband seinen Titel. Im Englischen The Listerdale Mystery, ebenso wie im Deutschen. Etwas ist faul. Sie ist im Dezember 1925 im Grand Magazine erschienen. Die Geschichte erzählt von Mrs. St. Vincent und ihren beiden Kindern. Obwohl man kann sagen, Mrs. St. Vincent steht definitiv im Mittelpunkt und nicht ihre schon erwachsenen Sprösslinge. Ihr Schicksal ähnelt ein wenig dem von Agatha Christie selbst. Die Familie, die sich eigentlich zur gehobenen Mittelschicht zählt und einen gewissen Lebensstil damit verbindet, man könnte sagen, sie sind aus gutem Hause. Diese Familie ist durch verwegene Geschäfte des verstorbenen Ehemanns von Mrs. St. Vincent in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. Das heißt, sie müssen in einer einfachen Mietwohnung leben. Womit aber Tausende von anderen Menschen zurechtkommen müssen und es oft so recht und schlecht auch tun, das ist für Mrs. St. Vincent besonders, aber für die ganze Familie ein Gräuel. Es ist irgendwie schon Klagen auf etwas erhöhtem Niveau, aber hier schildert Agatha Christie dann doch mit gewissem Realismus das Schicksal vieler Familien, die vor dem Ersten Weltkrieg mit Stil leben konnten, in hübschen Häusern, etlichen Dienstboten und so weiter. Aber dann veränderte wirtschaftliche Situation, Dienstboten, die sich nicht mehr finanzieren lassen oder einfach nicht mehr zur Verfügung stehen, Gentlemen, die keine Geschäftsmänner sind, ein wenig wie der Vater von Agatha Christie, Frauen, die nicht darauf vorbereitet sind, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, die deshalb natürlich auch keine Ausbildung haben. Wie gesagt, man könnte sagen, stellt euch nicht so an, aber für diese Menschen bricht eben eine Welt zusammen. Mrs. St. Vincents Tochter Barbara hat einen Verehrer, aber ihn in der Mietswohnung empfangen geht ja gar nicht. Ihr Sohn Rupert fängt sogar ein Techtelmechtel mit einer Kellnerin an. Na, das ist die Folge, hat Mrs. St. Vincent das Gefühl, das ist die Folge, wenn man nicht mehr standesgemäß leben kann, dann passiert sowas schon mal. Diese ganze Geschichte ist so snobistisch, dass es fast schon eine Parodie ist. Und letztlich stellt sich heraus, dass dieser vergangene Lebensstil, den Mrs. St. Vincent schmerzlich für sich und die Ihren vermisst, dass er letztlich nur für sie passt. Aber für sie wird er auch Wirklichkeit. Denn sie antwortet auf eine Anzeige, in die ein Herrenhaus, eben Listerdale, zur Miete angeboten wird, zu einem nur symbolischen Preis. Allerdings gibt es seltsame Gerüchte über den Besitzer Lord Listerdale dieses Hauses, der irgendwie verschwunden ist, und der Butler, der im Mietpreis inbegriffen ist, verhält sich etwas seltsam. Oder wie Rupert so gerne sagt, it's fishy. Etwas ist faul. Am Ende ist alles anders, als es scheint. Alle sind zufrieden und glücklich. Mrs. Vincent lebt, wie sie es für sich als richtig empfindet, vor allem in dem Haus. In dem Haus, das zu ihr passt. Und das ist nun wiederum ein Lieblingsthema der Autorin. Also, eine interessante Geschichte. Sie ist humorvoll erzählt, aber so ganz warm geworden bin ich mit ihr nicht. Da quillt doch zu sehr der Snobismus aus allen Poren und Ironie her, hin oder her. Die zweite Geschichte ist dann ganz anders. Philomel Cottage, oder auf Deutsch eigentlich ganz zutreffend, Villa Nachtigall, ist eine ganz hervorragende Geschichte. Und sie fällt in diesem Buch etwas aus dem Rahmen. Denn es ist eine Kriminalgeschichte, wenn auch keine gewöhnlich. Eigentlich ist es so ein Thriller, also sowas, was Jahrzehnte später ganz modern werden wird. Veröffentlicht wird sie im November 1924 ebenfalls im Grand Magazine. Philomel Cottage hat vor und nach dem Zweiten Weltkrieg dann einen beachtlichen Erfolg als Theaterstück, als Kinofilm, als Fernsehstück, als Hörspiel und zweimal sogar in der Bundesrepublik Deutschland. Ich kenne keine der Adaptionen, nur diese Kurzgeschichte. Und die ist, wie gesagt, ziemlich gut. Sie erzählt von Alex, die sich Hals über Kopf in Gerald Martin verliebt, ihn heiratet und mit ihm in ein kleines Cottage zieht. Philomel Cottage. Philomel ist übrigens ein anderer Name für die Nachtigall, geht auf die ziemlich grausame Geschichte der Philomela in der griechischen Mythologie zurück. Philomela wird als Schutz vor dem Wüten eines Vergewaltigers in eine Nachtigall verwandelt. Ich weiß nicht, inwieweit dieser Mythos, den Agatha Christie sicher gekannt hat, in die Geschichte Eingang gefunden hat. Man kann vielleicht vergleichend sagen, auch hier findet eine bedrohte Frau Schutz in einem Haus, das nach Philomela benannt ist. Denn der Friede wird gestört, als Alex von seltsamen Träumen heimgesucht wird, in denen ihr früherer Verehrer Dick Windyford eine Rolle spielt. Und dann meldet sich Dick plötzlich nach längerer Zeit zurück. Philomel Cottage ist sicher eine der spannendsten Geschichten von Agatha Christie, dabei völlig plausibel und sicher ungewöhnlich für die damalige Zeit. Alex ruft zwar nach männlicher Hilfe, aber letztlich rettet sie sich selbst und zwar in beeindruckend geistesgegenwärtiger Weise. Eine unbedingte Leseempfehlung und eine der stärksten Geschichten der Sammlung. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass sich eigentlich kein Qualitätsranking über die ganze Sammlung hinweg durchführen lässt, weil die Geschichten doch sehr unterschiedlich sind. Und so ist die nächste Geschichte zwar völlig anders, aber auf ihre Art auch erstklassig. The Girl in the Train. The Girl in the Train ist die älteste Geschichte der Sammlung, veröffentlicht im Februar 1924, ebenfalls im Grand Magazine. Und es ist die erste Geschichte des Typs junger Mann, erlebt haarsträubende Abenteuer und findet die Liebe seines Lebens. Abgesehen davon ist es eine brillante Humoreske, die gekonnt mit den Klischees des zeitgenössischen Abenteuerromans spielt. Inklusive eines kleinen, fiktiven Balkankönigreichs. Diese Balkankönigreiche, von denen es Dutzende gab in der Abenteuerliteratur, waren damals sehr in Mode. Agatha Christie selbst benutzt sie in ihren frühen Jahren gerne. Am prominentesten in The Secret of Chimneys, veröffentlicht 1925. Ich kann mir vorstellen, dass Agatha Christie riesigen Spaß hatte, solche Geschichten oder Romane zu verfassen. Und sie schafft es hier sogar, die eine oder andere Christie-Wendung hineinzuschmuggeln. Aber worum es wirklich geht, ist letztlich gar nicht so wichtig. George Roland, ein Tu-nicht-gut von einem Neffen, der von nichts weniger hält als von ehrlicher, regelmäßiger Arbeit, wird deshalb von seinem Onkel vor die Tür gesetzt. Der hat nämlich irgendwann die Nase voll von ihm, auch wenn sein Diener dem schockierten George versichert, das sei nur eine Laune. Insofern eine respektvolle Verneigung Agatha Christies vor P.G. Woodhouse, in dessen Geschichten Neffen und manchmal Nichten von Tanten geplagt werden. Hier sind es eben Onkel, die am Geldhahn sitzen und manchmal lästigerweise nicht bereit sind, das Geld rauszurücken. Doch George hat auch eine Art von Stolz und er beschließt, in einen Zug zu steigen und nicht mehr wiederzukommen. Er wählt den Zug, der nach Rowlands Castle fährt, weil er eben auch George Rowland heißt, und das führt zu haarsträubenden Verwicklungen. Die beginnen, als plötzlich eine wunderschöne junge Frau in sein Abteil stürzt und ihn anfleht, sie vor ihrem Onkel, wieder Onkel, zu verstecken. Eine herrliche Geschichte. Das Dorf Rowlands Castle gibt es übrigens wirklich, es liegt in Hampshire und hat auch eine Bahnstation. Sing a Song of Sixpence ist die jüngste Geschichte der Sammlung, wird im Dezember 1929 veröffentlicht. Also wieder so eine Art Weihnachtsgeschichte. Offenbar wurden solche Stoffe zu Weihnachten gerne gelesen. Allerdings ist diese Geschichte keine humorvolle, sondern eine Kriminalgeschichte, wenn auch ohne Miss Marple oder Hercule Poirot. Beide haben in dieser Sammlung eigentlich auch gar nichts verloren. Humor blitzt trotzdem an der einen oder anderen Stelle auf. Der Titel stammt aus einem Kinderreim, ein Kinderreim, der sowohl in einer Hercule Poirot-Geschichte als auch in einem Miss Marple-Roman wieder auftaucht. Ein frühes Beispiel für Agatha Christie's Fable for Nursery Rhymes. Diese Kurzgeschichte erzählt von Sir Edward Palliser, einem Kronanwalt im Ruhestand, der nun ein begeisterter Hobbykriminologe ist. Er besitzt eine extensive Sammlung der Kriminalliteratur, interessiert sich aber auch für die theoretische Seite der Verbrechensbekämpfung. Gleich auf der ersten Seite fällt der Name Lombroso. Der italienische Kriminologe Cesare Lombroso vertrat im 19. Jahrhundert die Ansicht, dass man einen Verbrecher an Körperbau, Gesichtsform und anderen äußeren Merkmalen erkennt und dass die meisten Kriminellen so geboren sind. Sir Edward lässt sich nun von einer jungen Dame breitschlagen, ein echtes Verbrechen aufzuklären oder das zumindest in Angriff zu nehmen. Es gelingt ihm zwar am Ende, aber er ist doch froh, wieder zu seinen Büchern zurückkehren zu können. Magdalene Warren ist verzweifelt. Ihre alte Großtante ist ermordet worden, grausam. Und es muss jemand gewesen sein, der in dieser Zeit im Haus war, und das waren nur 4 Personen. Alle miteinander verwandt und nun alle unter Verdacht, denn alle haben sie ein Motiv. Also, wenn man so will, ein ganz typisches Agatha Christie-Setting. Eine Familie, eine dysfunktionale Familie mit einem älteren, reichen Oberhaupt, hier eben die Großtante, von dem alle irgendwie abhängig sind. Und ein schrecklicher Verdacht, der dann auf ihnen allen liegt, auf den schuldigen Personen ebenso wie auf den Unschuldigen. Und alle scheinen sie ein lupenreines Alibi zu haben, ebenso ein gewichtiges Motiv. Die Ermordete hat in ihrer Tasche übrigens Zeitungsausschnitte über Joanna Southcotts Box. Christie bezieht sich dabei auf Joanna Southcott, eine Prophetin und Sektengründerin im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, die noch heute von christlichen Splittergruppen verehrt wird. 1927, also kurz vor der Veröffentlichung der Geschichte, wurde eine Box, die ihre Prophezeiungen enthalten sollte, öffentlich geöffnet. Die relativ unspektakulären Inhalte wurden damals natürlich in der Presse prominent besprochen und waren sicher bei der Veröffentlichung der Geschichte noch sehr präsent. Fazit: Eine klassische Kriminalgeschichte mit einer überzeugenden Auflösung, wenn uns auch ein wesentlicher Hinweis vorenthalten wird. Insofern nicht ganz fair, aber das lässt sich verschmerzen. Sir Edward ist nicht nur ein ziemlich guter Detektiv, er wird sehr sympathisch und glaubwürdig geschildert. Insofern kein Knaller, aber für die Weihnachtszeit eine nette, gut geschriebene und humorvolle Kriminalgeschichte. The Manhood of Edward Robinson. Eine Geschichte mit einem etwas ungewöhnlichen Titel. Der Traum vom Glück heißt die Geschichte dann in der deutschen Übersetzung, ein bisschen unverfänglicher. Veröffentlicht in der Dezemberausgabe des Grand Magazine 1924, also vor ziemlich genau 100 Jahren. Auch irgendwie eine Weihnachtsgeschichte, die allerdings mit diesem Fest wenig zu tun hat, außerdem Erscheinungsdatum und dass die Geschichte in den Weihnachtstagen spielt. Aber das ist es dann auch schon. Edward Robinson ist ein junger Mann mit einer vielversprechenden Karriere, auch wenn er im Moment noch recht wenig verdient. Er ist verlobt mit Maud, seiner Angebeteten, die nicht nur eine sehr vernünftige, sondern auch eine sehr dominante Frau ist. Sie hat Edward, so könnte man sagen, völlig unter ihrer Fuchtel. Naja, Nicht ganz, denn Edward hat ein Geheimnis vor ihr. In einem Preisausschreiben hat er 500 Pfund gewonnen und er weiß genau, Maud würde ihn dazu überreden, das Geld vernünftig anzulegen und er würde ihren Überredungskünsten erliegen. Aber das möchte er nicht. Er möchte ein Auto davon kaufen und das tut er dann auch, ohne dass Maud etwas weiß. In den Mittagspausen lernt er damit umzugehen und am Heiligabend macht er damit eine Spritztour aufs Land. Maud erzählt er, dass er einen Freund besuchen muss und deshalb nicht mit ihr zu ihren Eltern kommen kann. 500 Pfund. Genauso viel kostete das Auto, das sich Agatha Christie in diesem Jahr gekauft hatte. Von dem Geld, das die Serienrechte an ihrem Roman The Man in the Brown Suit eingebracht hatten. Ein Auto, das ihr, genauso wie Edward Robinson, das grenzenlose Gefühl der Freiheit eingebracht hatte. Nebenher, 1924 mussten Autobesitzer im United Kingdom ihr Auto registrieren lassen. Das war aber auch schon alles. Eine Führerscheinprüfung wurde dort erst 1934 für alle neuen Autobesitzer Pflicht. Auch Agatha Christie musste also keine Prüfung machen. Sie bekam das Fahren von ihrem Ehemann Archie beigebracht. Von wem Edward Robinson Fahrstunden bekam, ist nicht bekannt. Er verbringt also einen wunderbaren Heiligabend auf dem Land, aber als er abends durch den Schnee nach London zurückfährt und sein Auto am Straßenrand stehen lässt, um einen kurzen Spaziergang zu machen, beginnt das Abenteuer. Denn als er zurückkommt, stellt er fest, dass im Ablagefach eine unermesslich wertvolle Diamantenhalskette liegt und dass das Auto, in das er sich gesetzt hat und mit dem er losgefahren ist, gar nicht das seine ist. Er erlebt eine glorreiche, haarsträubende Nacht und kehrt dann deutlich selbstbewusster zu seiner Maud zurück. Das Frauen- und Männerbild, das diese Geschichte zu transportieren scheint, ist, naja, könnte man drüber streiten. Aber es ist eine Weihnachtsgeschichte und ich habe das leise Gefühl, dass Agatha Christie eine Menge Ironie in diese wenigen Seiten gepackt hat. In jedem Fall ist die Geschichte sehr vergnüglich zu lesen. Die Sammlung The Listerdale Mystery lebt von ihren sehr diversen Geschichten. Accident ist völlig anders als Edward Robinson und wird deutlich später veröffentlicht, im September 1929, als Agatha Christie in ihrem Leben schon völlig anders unterwegs ist. Geschieden, aber mit neuem Selbstbewusstsein. Keine humorvolle Geschichte, sondern eine böse Kriminalgeschichte. Von ähnlicher Qualität wie Philomel Cottage, aber ich sagte ja, dass ich wegen der Vielfalt der Geschichten keine Rangfolge vornehmen könnte. Im Mittelpunkt dieser ganz kleinen Geschichte steht der pensionierte Kriminalpolizist Evans, der einen schlimmen Verdacht hat. In seiner Nachbarin Mrs. Merodeen meint er Mrs. Anthony zu erkennen. Mrs. Anthony war vor 9 Jahren in einem aufsehenerregenden Prozess freigesprochen worden. Sie hatte im Verdacht gestanden, ihren Ehemann mit Arsen vergiftet zu haben. Letztlich aber entschied das Gericht auf Unfall. Aber Evans lässt die Ähnlichkeit keine Ruhe und er findet heraus, dass Mrs. Anthony oder Mrs. Merodeen noch andere Leichen im Keller zu haben scheint. Oder nicht? Und als dann Mr. Merodeen, ein liebenswürdiger und leicht zerstreuter Chemiker, ihm verrät, dass er eine Lebensversicherung zugunsten seiner Frau abgeschlossen habe, na, das ist ja jeder, der Kriminalgeschichten kennt, weiß, was das bedeutet, da ist Evans sicher, dass er nun handeln muss. Eine kurze, höchst effektive Geschichte mit einem großartigen Ende. Und mit der interessanten Erkenntnis, dass es zur damaligen Zeit noch Menschen gab, die Arsen regelmäßig in kleinen Dosen zu sich nahmen, weil sie sich gesundheitliche oder andere Vorteile davon versprachen. Die zweite Hälfte der Geschichten wird von Jane in Search of a Job eingeleitet. Jane auf der Suche nach einem Job. Wieder eine von der humorvollen Seite. Ausnahmsweise steht dabei mal eine Frau im Mittelpunkt. Auch eine frühe Geschichte aus dem August 1924. Jane Cleveland ist arbeitslos und am Ende ihrer Weisheit. Niemand will sie anstellen, denn sie ist zwar gebildet und intelligent, hat aber eben keinerlei Berufserfahrung. So antwortet sie, vielleicht etwas unvorsichtig, aber abenteuerlustig, auf eine Zeitungsannonce, in der eine junge Frau gesucht wird, die genauso aussieht wie sie. Bei Conan Doyle wäre das der Beginn eines ausgeklügelten, aber irgendwie auch realitätsfernen kriminellen Plans. Und denselben Verdacht hat auch Jane. Aber irgendwie ist ihr das egal. Sie ist nicht nur verzweifelt, sondern auch neugierig, mutig und intelligent. Sie ist zwar bei weitem nicht die einzige Frau, auf die diese Anzeige zutrifft, aber sie passt offenbar am besten und so wird sie als Double einer osteuropäischen Großherzogin ausgewählt. Eine nette Geschichte und Jane ist eine der vielen sympathischen, energischen, intelligenten jungen Frauen Agatha Christies. Aber aufs Ganze gesehen fällt die Geschichte gegenüber den bisherigen ab, finde ich. Die nächste Geschichte ist ähnlich humorvoll, aber ich finde sie besser. A Fruitful Sunday. Schon der Titel ist wunderbar. Im Deutschen haben sie sich's einfach gemacht. Da heißt die Geschichte einfach Sonntag. Aber, naja, wie will man sie übersetzen? Ein fruchtbarer Sonntag? Na, wer weiß, wie das geklungen hätte. Wie auch immer, die Geschichte erscheint 1928. Sie ist gar nicht so abgedreht wie andere Geschichten der Sammlung und sie besticht aber durch ihren wunderbar leisen Humor. Edward Palgrove und seine Verlobte Dorothy Pratt, verliebt, aber mit wenig Geld, machen eine Spritztour. Aber anders als das Auto von Edward Robinson zwei Geschichten früher, hat dieses Auto nur 20 Pfund gekostet, ist aus vierter Hand, wie Christie schreibt, und wird wahrscheinlich nur noch von einigen Fäden und ganz viel Glück zusammengehalten. Wie Agatha Christie diese Fahrt beschreibt, ist einfach köstlich. Und auch die beiden Jungverliebten sind sehr sympathisch und eigentlich ziemlich realistisch geschildert. Einfach nur einfache Leute, die ihren Spaß haben wollen. Aber dann will Dorothy von einem zwielichtigen Straßenhändler einen Korb Obst kaufen. Edward zahlt, etwas widerstrebend, denn es muss ja auch noch das Benzin bezahlt werden. So ein Sonntagsausflug ist teuer. Aber unter dem Obst finden sie ein wunderschönes Halsband. Das sieht genauso aus wie das sagenhaft wertvolle Juwelenhalsband, das vor kurzem in einem spektakulären Raub gestohlen wurde. Was sollen sie denn nun mit ihrer Beute machen? Bleiben sie ehrlich oder werden sie reich? Mir hat diese Geschichte wirklich gut gefallen, weil sie toll geschrieben ist und ein wunderbar sympathisches Paar zeichnet. Die nächste Geschichte ist wieder deutlich abgedrehter. Mr. Eastwoods Adventure ist eine der wenigen Geschichten von Agatha Christie, bei denen der deutsche Titel besser ist als der englische. Er heißt nämlich schlicht Gurke. Und das trifft es. Veröffentlicht wird die Geschichte im August 1924, also im gleichen Monat wie Jane in Search of a Job, aber mir hat sie besser gefallen. Die Geschichte ist nicht nur abgedreht, sondern sie ist eben auch köstlich. Schon die ersten Seiten. Mr. Anthony Eastwood ist ein Schriftsteller, vielleicht kein besonders guter, aber er scheint davon ganz ordentlich zu leben. Aber im Moment kommt er nicht vom Fleck. Sein Verleger sitzt ihm im Nacken, er möchte einen spannenden Thriller voller Action und rätselhafter Schönheiten. Aber alles, was auf dem weißen Papier in seiner Schreibmaschine steht, ist der Titel. The Mystery of the Second Cucumber. Das Geheimnis der zweiten Gurke. Nichts weiter. Im Kopf des Schriftstellers einige handelnde Personen dazu, mit einigen witzigen Bemerkungen, die sie von sich geben könnten, aber keine Handlung, die dazu passt. Schon allein wegen dieses Anfangs lohnt sich die Geschichte. Mr. Eastwood wird dann unterbrochen vom Klingeln des Telefons. Am anderen Ende der Leitung eine mysteriöse Frauenstimme, die ihn um Hilfe ruft. Er müsse an einen bestimmten Ort kommen. Das Losungswort sei Cucumber, Gurke. Die Kirk Street, in die er gerufen wird, die gibt es übrigens wirklich, aber ganz sicher keine Nummer 320. Die Straße ist mit einer Länge von 13 Metern eine der kürzesten in der britischen Hauptstadt. Also insofern wohl doch eine andere Straße. Köstlich auch die Szene, in der Anthony in der fiktiven Kirk Street von einer etwas diabolischen und vor allem sehr dominanten Verkäuferin überredet wird, Likörgläser zu kaufen, bevor er dann endlich dazu kommt, sein Lösungswort hervorzustoßen. Und in dieser Manie geht es weiter wunderbar. Die Geschichte spielt gekonnt mit den Klischees der Spannungsliteratur und es ist irgendwie immer völlig unklar, wohin das alles führen wird. Eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten von Agatha Christie. Ein kleines ironisches Detail. Mr. Eastwood befürchtet, dass der Verleger ihm den wunderbaren Titel The Mystery of the Second Cucumber nicht durchgehen lassen wird, sondern dass er ihn gegen den Willen des Autors in sowas wie Murder Most Foul verändern würde. In den 60ern dann verfilmt MGM den Poirot-Roman Mrs. McGinty's Dead mit Margaret Rutherford als Miss Marple. Rutherford macht den Film zwar zu einem ganz köstlichen Film, aber die Handlung ist doch nur ein schwacher Abklatsch des Poirot-Romans, außerdem grausam verändert, nicht nur der Detektiv. Und der Film heißt dann Murder Most Foul. Auf Deutsch übrigens, vier Frauen und ein Mord, da kommt das dann nicht zur Sprache. Wahrscheinlich ein Zufall, denn Murder Most Foul ist wiederum ein Zitat aus Shakespeares Hamlet und insofern irgendwie unterwegs in der Literatur und auch der Titel des längsten Songs von Bob Dylan. The Golden Ball ist die letzte humorvolle Kurzgeschichte dieser Art von Agatha Christie und irgendwie wesensverwandt mit The Girl in the Train und The Manhood of Edward Robinson. Erschienen im August 1929. Die Ausgangssituation ist ziemlich identisch wie bei The Girl in the Train 5 Jahre zuvor. Junger Mann mit lockerer Arbeitsmoral, hier George Dundas, wird von reichem Onkel, der von seiner Unzuverlässigkeit genug hat, vor die Tür gesetzt. Die Diskussion der beiden erinnert von Ferne an die aktuelle Diskussion über die Work-Life-Balance, aber im Grunde hat George einfach gar keine Lust auf Work und nur Lust auf Life. In seinem Brüten über seine aktuelle Situation hält das bekannte Society-Girl Mary Montresor mit ihrem Auto neben ihm und lädt ihn ein, mitzufahren. Er steigt ein und nach kurzer Fahrt fragt sie ihn, ob er sie heiraten wolle. Auf seine Antwort: I should love it. Liebend gern, antwortet sie. Perhaps you may someday. Vielleicht eines Tages. Auf diese Weise geht es weiter und es wird klar, dass Mary sich nur einfach die Zeit vertreiben will, so ein bisschen flirten. Aber im Verlauf mehrerer Abenteuer gewinnt plötzlich auch George immer mehr an Kontur. Er ergreift the golden ball of opportunity, den goldenen Ball der Gelegenheit. Wenn auch anders als sein Onkel, der das zuerst anführt, diese Redewendung, als sein Onkel das gemeint hat. Eine nette Geschichte, wunderbar zu lesen, aber auch nichts Besonderes. Kein Vergleich zu The Girl in the Train, Mr. Eastwood's Adventure oder auch irgendwie die nächste Geschichte. The Rutgers Emerald erscheint im Juli 1926 und ist eine weitere, leichte, humorvolle Geschichte, bei der es irgendwie auch um einen Kriminalfall geht. Als sie geschrieben wurde, konnte Agatha Christie nicht wissen, dass uns heute zuallererst der Name des Helden auffallen würde, James Bond. Aber die Namensgleichheit ist rein zufällig. Ian Fleming veröffentlicht seinen ersten Roman über 20 Jahre später und benennt seinen Helden nach einem bekannten Ornithologen. Der James Bond dieser Geschichte beweist aber doch mal so ein bisschen detektivisches Geschick, wenn auch mit Glück, vor allem aber auch Geistesgegenwart in hohem Maße. Dabei ist er am Anfang der Geschichte einfach nur schlecht drauf. Denn seine Angebetete, Grace mit Namen, mit der er an die See gefahren ist, amüsiert sich lieber mit Freundinnen und vor allem einem Freund in einer höheren Preisklasse. Denn seit Grace beruflich aufgestiegen ist, hat sie auch neue gesellschaftliche Kontakte. Das Problem für James Bond ist, außer gekränktem Stolz, dass er finanziell nicht mithalten kann. Und gleichzeitig zeigt es, dass James in einer Rolle ist, die damals gesellschaftlich nicht vorgesehen ist. Die Frau verdient besser und der Mann kann nicht glänzen. Es wird ganz offensichtlich, als James sich vor dem Baden mit den öffentlichen Umziehzelten bescheiden muss und sich dort in einer langen Schlange wiederfindet. Agatha Christie schreibt: In that moment, from being an independent liberal, he became a red-hot socialist. In diesem Moment wurde er von einem unabhängigen Liberalen zum glühenden Sozialisten. Als James Grace und ihren augenblicklichen Favoriten Claude vom Strand her, natürlich sind die beiden längst umgezogen, lachen hört, handelt er. Er zieht sich einfach in einer der privaten Badehütten um, in der er eigentlich nichts zu suchen hat. Aber zunächst geht alles gut. Aber als er dann beim Mittagessen die Hand in die Hosentasche steckt, entdeckt er, dass darin ein riesiger Edelstein steckt. Der titelgebende Rutgers Emerald, der Smaragd des Rutgers. Nun hat James Bond ein Problem, das er aber mit viel Geistesgegenwart löst. Das alles ist vergnüglich geschrieben und mit einer nicht geringen Portion Ironie. Keine spektakuläre Geschichte, aber sehr, sehr rund. Die letzte Geschichte der Sammlung schlägt wieder einen anderen Ton an, einen ganz anderen. Swan Song, ebenfalls 1926 erschienen, als Agatha Christies Leben ein einziges Chaos war. Die Geschichte spielt in der Opernwelt, wie so manche im Werk von Agatha Christie. Im Mittelpunkt steht die gefeierte Sopranistin Paula Nazorkov. Der leise Humor Agatha Christies fehlt in dieser Geschichte nicht, aber es ist eine tragische Geschichte voller Leidenschaft und Tod. Wieder einmal schildert Agatha Christie einen jüdischen Manager so, wie es heute kaum noch möglich wäre. Nicht unsympathisch und gar nicht als Teil einer Weltverschwörung, aber doch als Klischee-Juden, der an seiner Kleidung, seinem Aussehen und seinem leisen Lispeln erkannt werden kann. Ich glaube, es führt ein wenig in die Irre, Agatha Christie Antisemitismus vorzuwerfen. Sie hat einfach die Klischees, die sie vorfindet, von Amerikanern, Franzosen, Deutschen, Briten, sehr oft Briten und eben auch Juden, aufgenommen, zugespitzt und allzu oft eingesetzt, um uns LeserInnen in die Irre zu führen. Und sie hat gerade in den 20ern die Fallstricke und Gefahren, die damit verbunden sind, das bei Menschen jüdischen Glaubens zu tun, zu wenig erkannt. Es ist eben ein Unterschied, ob man Klischees aufnimmt, die von Briten oder von Amerikanern erzählen, oder Klischees, die von Menschen jüdischen Glaubens erzählen. Das ist tatsächlich damals ein Unterschied und heute natürlich sowieso. Paula Nazorkoff wird nun gebeten, bei einer Opernaufführung auf der privaten Bühne des Lord Rustenbury die Hauptrolle zu singen. Sie willigt ein, unter der Bedingung, dass die Oper Puccinis Tosca sein müsse. Denn Tosca ist die Rolle, die sie bekannt gemacht hat, ist es ihre Lieblingsrolle und eine Rolle, in der sie, wie sie und andere meinen, niemand mit ihr mithalten kann. Deshalb wird dem gerne entsprochen, aber damit nimmt auch die Tragödie ihren Lauf. Agatha Christie war eine Opernexpertin und das merkt man. Oper und Realität vermischen sich in dieser Geschichte auf interessante Weise. Für mich sind in dieser Geschichte einige Klischees zu viele eingebaut. Und sie hätte als Mr. Quinn-Geschichte vielleicht besser funktioniert. Es gibt einige Ähnlichkeiten zu einigen Geschichten dieser Reihe. Das alles macht die Geschichte nicht schlecht. Und sie ist als Schlussakkord einer interessanten Sammlung eigentlich ganz passend. Zwölf Geschichten. Bis auf drei sind sie auf den ersten Blick alle harmlos humorvoll. Zwei der drei anderen Geschichten gehören zu den stärksten von Agatha Christie, Philomel Cottage und Accident. Doch auch die humorvollen Geschichten sollten nicht unterschätzt werden. Klar, es werden in vielen Fällen schnelle Auftragsarbeiten gewesen sein, an denen Agatha Christie auch noch eine Menge Spaß hatte. Geschichten, in denen die Leserinnenschaft das bekam, was sie wollte. Leichte Unterhaltung, schnelles Tempo, Klischees und gleichzeitig meisterhafte Dialoge, Happy Ends. Und dennoch steckt gerade in diesen Geschichten und in dem sehr konventionellen Geschlechterbild, das sie augenscheinlich beschreiben, ganz viel Ironie. Denn gerade dieses Geschlechterbild wird vielfältig gebrochen. Happy Ends können nur vorläufig sein und die Klischees werden auf mehreren Ebenen so überzeichnet, dass sie eigentlich nicht ernst genommen werden können. Die humorvollen Geschichten durchzieht die Lust nach Abenteuern, bei Männern, aber vielmehr noch bei Frauen. Überhaupt sind die Frauen, wie immer bei Agatha Christie, interessanter, oft auch stärker. Aber auch ihr eigenes Geschlecht bekommt sein Fett weg. Vielleicht ist auch ein weiteres Fazit, was man aus diesen Geschichten ziehen könnte oder was Agatha Christie transportieren will. Wir brauchen einen Hauch Abenteuer in unserem Leben und sei er nur fake. Geschichten wie The Adventure of Edward Robinson oder The Girl in the Train sind in ihrem Bereich ebenso Spitzenklasse wie Philomel Cottage oder Accident in dem ihren. Es ist eine uneinheitliche Mischung. Irgendwie beliebig ist es ja auch, weil man hat einfach irgendwie alles zusammengepackt, was man irgendwie finden konnte. Aber für mich macht gerade diese Mischung das Buch besonders lesenswert. Und für manche macht sie das Buch vielleicht auch erst wirklich lesbar, denn zu viel Zucker ist nicht gut, nicht einmal in Weihnachtszeiten. So viel für heute. Der Roman, den ich in der nächsten Folge vorstelle, ist wieder ein humorvoller Roman. Was heißt wieder? Jetzt haben wir gerade eine Menge humorvolle Geschichten gehabt. Dazu passt der nächste Roman eigentlich ganz gut. Aber dazu in der nächsten Folge. Für heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, schöne Feiertage, einen guten Jahreswechsel. Und wann immer ihr diese Folge hört, alles Gute.